möchte uns jetzt zur Einleitung in die Predigt den Predigttext vorlesen. Für die, die mitlesen wollen, ich nutze eine moderne Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung, und ich lese vor aus Römer 8, Vers 28 bis 38. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift: Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dazu auch noch passend 2. Timotheus 8, Vers 9. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung.
Wenn wir heute über Berufung sprechen, dann können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass jeder von uns eine Berufung hat. Nicht jeder ist zum Missionar berufen oder zum Apostel oder zum Propheten oder zu einem Dienst, der in der sichtbaren Öffentlichkeit stattfindet. Aber wir sind alle berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater und dem Heiligen Geist. Und was für eine wichtigere Berufung könnte es geben als diese Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Das ist einmal unsere irdische Bestimmung und natürlich auch unsere himmlische Bestimmung. Und ich möchte das heute Morgen in euren Herzen befestigen durch das Wort Gottes, was es mit dieser Berufung auf sich hat und wie wir uns positionieren müssen, um diese Berufung anzunehmen, umzusetzen, darin zu leben, aber natürlich auch darin zu wachsen. Eine Berufung, das ist sowas wie eine Einladung. So, die Einladung ist noch nicht der ganze Text, okay? Die Einladung ist noch nicht das ganze Geschehen, sondern da bist du erstmal eingeladen, auf einen bestimmten Weg zu gehen, zusammen mit dem Herrn, denn die Berufung ist ja in Christus. So, du ergreifst diese Berufung und dann ist es möglich und von Gottes Sicht aus wichtig, dass du in dieser Berufung wachsen wirst. Und wie das geschieht, das werden wir hoffentlich dann heute erfahren und auch ergreifen. Bewusst gewählt dieses Thema, ergreife deine Berufung. Die Berufung kommt von Gott, aber sie fällt nicht auf uns wie reife Äpfel vom Baum, völlig ungefragt, sondern das ist etwas, was Gott uns praktisch aufträgt. Und jetzt ist es an uns, diese Berufung auch anzunehmen. Und das geschieht natürlich im Glauben. Wenn ich nicht glaube, dass ich berufen bin, dann werde ich diese Berufung auch nicht annehmen. Und heute Morgen werden wir Glauben entwickeln darin, dass jeder von uns berufen ist. Und wir treffen gleich am Anfang eine kleine feine Unterscheidung, die manchem schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Viele sind berufen und wenige sind auserwählt. Aha, da haben wir es also wieder, die Zweiklassengesellschaft. Da haben wir also die Big Boys und die Small Boys. Nein, so ist es natürlich nicht. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Unsere Berufung ist in Christus, so wie wir es gerade eben aus Römer 28 und folgende auch gehört haben. In dem Augenblick, wo du Jesus annimmst in dein Leben, in dem Augenblick trittst du ein in deine Berufung. Das ist der Beginn der Berufung, okay? Viele sind berufen, warum? Weil nicht alle in Christus sind. Unsere Berufung ist in Christus, zu Jesus hin, zu Christus hin. Wir sind berufen als Teil des Leibes Christi, als Teil der weltweiten Gemeinde. Wir gehören zu Christus, wir sind in ihm. Viele sind berufen, warum nicht alle? Eben weil nicht alle Christus annehmen. Wenige sind auserwählt. Wer sind denn diese wenigen? Ist das jetzt irgendwie so eine Sonderberufung? Das sind die Stars auf der Bühne oder die Superchristen, die zu besonderen Leistungen und Taten von Gott eingesetzt und überhaupt nicht. Werden wir gleich sehen, auch von der Bibel her. Wenige sind auserwählt, weil wenige ihre Berufung tatsächlich ergreifen. Und deswegen ist die Predigt heute Morgen so wichtig. Würden wir unsere Berufung ergreifen und darin leben, dann würden wir eben auch zu denen gehören, die das angenommen haben und als Auserwählte den Willen Gottes tun. Wir sehen hier im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung Kapitel 17, dass beide Gruppierungen vertreten sind. Diese, sind Widersacher von Jesus in der Offenbarung, die gegen das Lamm, gegen Jesus kämpfen. Diese Widersacher werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn das Lamm ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Also da sehen wir, da sind sie alle dabei. Und da wird nochmal eine Unterscheidung gemacht. Berufene, Auserwählte und Treue. Das ist eure Hausaufgabe. Wer sind die Treuen? Wer gehört dazu? Gehören wir dazu? Hat was mit uns zu tun. Wir sind ja nicht automatisch treu, nur weil wir sagen, Jesus, bitte komm in mein Herz. Das ist der Anfang. Jetzt geht es darum, dass wir entwickeln, treu zu sein. Auf der anderen Seite ist es notwendig zu betonen, wenn du nicht treu bist in deiner Nachfolge zu Jesus, wirst du niemals deine Berufung ausleben. Die Treue zum Herrn. Und das bedeutet zuallererst die Treue zum Wort Gottes. Neulich habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist noch kein Christ. Und dann sagte ich zu ihm, wir haben uns über Jesus unterhalten. Und dann sagte ich am Ende des Abends zu ihm, du solltest mal die Bibel lesen. Ach, die Bibel, hör doch auf. Ja, die Bibel. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und ohne dasselbe ist nichts, was geworden ist. So Gott und sein Wort sind eins. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, wenn du wachsen möchtest in Christus und im Glauben, ist es notwendig, dass du Schätze sammelst in dir drin, die weder Rost noch Motte oder Räuber zerstören können. Der Most auch nicht. Amen. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, heißt es im 1. Korinther 1,9, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und wir wissen ja aus der Bibel die vielen, vielen Beispiele von Männern und Frauen Gottes, die sich haben rufen lassen und die treu waren in ihrer Berufung. Aber wir sehen auch, wenn wir in die Bibel reinschauen, es war oft nicht die Mehrheit, die treu war. Berufen lassen haben sich viele. Aber treu waren nicht so viele. Und die treu waren, die sind uns dann zum Teil bekannt aus Hebräer Kapitel 11, die sogenannte Heldengalerie des Glaubens, angefangen mit Simson und Jephtha und David und wie sie alle heißen. Und wenn wir ihre Leben betrachten, dann sehen wir, sie waren enorm zielstrebig, sie waren edel, entschlossen, unbeirrbar in ihrer Berufung. Das sehen wir ja auch im Leben von Jesus. Er sagt, ich muss hinaufgehen nach Jerusalem, wo ich getötet werde. Oder zu Zachäus, dem kleinen Zöllner, zu dem er sagt, heute noch muss ich in dein Haus einkehren. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich nicht das Evangelium verkündige. Das ist jemand, der seine Berufung verstanden hat und darin lebt. Paulus schreibt, es liegt auf mir wie ein Zwang. Berufung ist keine Fessel. Berufung ist keine Plage. Aber Berufung ist ein freiwillig angenommener Zwang. Im Römer Kapitel 6 lesen wir, dass wir Diener des Evangeliums sind. Eigentlich steht da nicht Diener, da steht Sklaven. Wer möchte denn schon gern Sklave sein? Das ist unpopulär, sowas. Aber dann macht Paulus eine feine Unterscheidung. Er sagt, entweder sind wir Sklaven des Evangeliums oder Sklaven der Sünde. Jetzt kannst du dich entscheiden. Wem willst du dienen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, Berufung ist also nicht ein Hobby, wo wir sagen, ja, irgendwie so optional kann ich annehmen oder nicht. Nein, es ist eine Bestimmung. Und Jesus formuliert es ja auch an anderen Stellen aus, wo er zum Beispiel in Johannes Kapitel 15, Vers 16 sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. So, das ist dein Profil. Das ist deine Aufgabe. So sieht der Herr dich. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus, der bestimmt war und wo es heißt im 1. Johannes 3, hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das war seine Bestimmung. Und er ist niemals, selbst als der Tod ihm drohte, ist er nicht von dieser Bestimmung abgewichen. Was wir gerade gehört haben in Römer Kapitel 8, und wir schauen uns mal nur den Vers 28 an, da heißt es, die er aber vorherbestimmt hat. Und vorherbestimmt hat Gott die, von denen er wusste, dass sie sich für Jesus entscheiden werden. Gott kann ja die Zeit runtergucken, das ist für ihn kein Problem, er weiß, was in 2000 Jahren ist oder was übermorgen ist. Gott weiß, er kennt das Zukünftige. Und so weiß er von jedem Menschen, der hier auf diesem Planeten geboren wird, wer wird sich für Jesus entscheiden und wer nicht. Und die, die sich für Jesus entscheiden, die hat er vorherbestimmt. Wozu? die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir sind vorherbestimmt, den Willen Gottes zu tun. Wir können uns jederzeit entscheiden, den Willen Gottes nicht zu tun, obwohl wir Christen sind. Da geht es uns meistens dann nicht so gut. Oder man kann sagen, es geht uns auf jeden Fall wesentlich besser, wenn wir den Willen Gottes tun. Amen. Ja. So, Gott hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und wir sehen hier schon ganz eindeutig, es ist Gott, der uns berufen hat. Nicht nach unseren Werken, Susanne hat das bereits vorgelesen, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Und Gott wusste schon, ob du berufen bist und vorherbestimmt noch bevor du geboren bist. So, das heißt, das macht nochmal sehr deutlich, es schließt Werke aus, denn vor deiner Geburt hattest du noch gar nichts vorzuweisen. Nicht unsere Werke, sondern seine Gnade. Und Petrus verdeutlicht das nochmal, 1. Petrus 5,10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der Gott, der dich berufen hat, bitte genau lesen. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Also wir können ganz entspannt sein, liebe Freunde. Die Berufung ist von Gott. Es ist eine heilige Berufung, es ist eine Bestimmung, das heißt, da ist eine reiche Versorgung da, da ist schon alles vorbereitet, denn Gott, wir sind ja gerettet, Gott hat Werke für uns vorbereitet, Epheser 2, 8 und 9, in denen wir wandeln sollen. Es ist alles vorbereitet, jetzt geht es nur darum, dass du übereinstimmst mit dem Herrn und sagst, ja Herr, ich sage ja zu meiner Berufung, ich will darin laufen, ich will darin wachsen, ich will darin, wie es Paulus sagt, ich jage dem Ziel nach. Das Wort schleichen kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Manche schleichen. Bei dem Auftrag, den wir haben, im Buch der Sprüche, da heißt es, die Sache des Königs eilt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Warum? Weil Menschen gerettet werden müssen aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich aus Licht. Und Gott braucht uns als Mitarbeiter, so wie Jesus das sagt, siehe, die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenige. Warum sind so wenige Arbeiter? Weil so wenige Arbeiter tatsächlich in ihre Berufung eintreten. Und es kann Kaffee kochen in der Gemeinde sein. Das kann bedeuten, dass du als Auftrag empfindest, meine Aufgabe ist, die älteren Menschen in der Gemeinde zu besuchen. Und so mache ich meine Runde das ganze Jahr über und besuche die zu Hause und guck mal, kann ich für die einkaufen? Kann ich vielleicht die Küche tapezieren oder kann ich einen Abfall raustragen oder irgendwas? Oder das Fahrradl reparieren, irgendwas? So auch Fahrradl reparieren kann eine Berufung sein, solange wir das tun, um dem Herrn Ehre zu geben. Von Gott sind wir auserwählt und zu Jesus hin. Ich hatte das bereits erwähnt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Da ist also kein Mangel da, was die geistliche Ausstattung angeht. Jede Segnung in der Himmelswelt. Das ist alles da, lieber Bruder, liebe Schwester. Wenn du nicht darin lebst, dann nur deswegen, weil du diesen vollen Gabentisch nicht beachtest und daran vorübergehst. Psalm 23, wo der Herr uns den Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Und da heißt es, David schreibt es so, mein Becher fließt über. Ich habe manchmal den Eindruck, manche Becher haben ein Loch. Ja, der Becher wird irgendwie nie voll. Sollte das der Fall sein, dann musst du dieses Loch reparieren. Gottes Wort. Wir sollten voll sein mit Gottes Wort. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat. Vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Da geht es um die Treue, heilig und tadellos. Und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst oder zu ihm hin, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen vertiefen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Wen hat denn Gott auserwählt? Und das dürfte uns überraschen, was die Bibel darüber sagt, wer auserwählt ist. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Also er hat sie nicht auserwählt, damit sie töricht bleiben. Ja, er hat sie auserwählt, um sie mit seiner Weisheit zu füllen, um die Weisheit der Welt zu beschämen. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Nicht, dass es schwach bleibt, sondern dass das Schwache der Welt die Stärke und Kraft von Gott empfängt und in seiner Kraft unterwegs ist. Schwach zu sein ist keine Tugend. Manche Christen missverstehen das. Wir sind gerufen, stark zu sein in dem Herrn und in seiner Gnade. Epheser 6,10. Da bist du nicht von dir aus stark, sondern du bist ja stark in dem Herrn. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, unser Großtun, unser Aufgeblasensein, unser Können, unser Zirkus oder irgendetwas, nein, stark in dem Herrn. Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein? Also, Gott will, dass sie reich sind im Glauben und Erben des Reiches. Und Petrus, und das lesen wir in fast jedem Brief im Neuen Testament, Petrus, Paulus, Jakobus, immer wieder geht der Brief an die Berufenen oder auch an die Auserwählten oder an die Heiligen in den unterschiedlichen Städten, die adressiert sind. Zieht an, als Auserwählte Gottes, also da gibt's noch was zu tun. Ja, du bist berufen und jetzt geht's darum, anzuziehen. Das heißt, dass du in deinem Wesen das annimmst, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und dieses Wort erwählen beinhaltet jetzt von der griechischen Bedeutung her, hat es die Betonung, dass für den Erwählenden, also der erwählt, für ihn ist der Aufbau einer Beziehung wichtig. Das schwingt in diesem Wort mit drin. So, er erwählt, um die Beziehung aufzubauen und auch zu vertiefen. Gott erwartet von uns, dass wir treu sind. Er selbst ist treu. Und nochmal unsere Ausstattung hinsichtlich der Berufung und unseres Seins in Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ihr seid in allem reich gemacht. Also die Fülle der Versorgung Gottes für dein Leben liegt bereit für dich. Und das kann ich gerne in einer anderen Predigt mal angehen. Wichtig ist, dass du all das, was Gott für dich hat, dass du es empfängst. Ich weiß das von manchen Christen, ich war ja jahrelang Pastor, so das heißt, mir sind fast alle Situationen vertraut, sage ich mal so. Viele Christen beten und beten und beten und beten und beten und sie beten auch immer wieder das Gleiche. Und sie haben noch nicht verstanden, dass nach dem Beten das Empfangen kommt. Wenn du nicht empfängst, dann hast du nicht. Selbst wenn der ganze Tisch sich biegt unter den Gaben. Und wie empfängt man? In der nächsten Predigt. Ihr seid in allem reich gemacht, in allem Wort und aller Erkenntnis. So, wir sind reich gemacht, also Gott stellt uns zur Verfügung. Wenn du natürlich nicht das Wort Gottes in dich aufnimmst, so, dann sagst du, haha, ich bin gar nicht reich gemacht. Wo ist es denn? Ja, das Essen überlässt Gott uns selbst. Das ist wie im natürlichen Bereich. Ja, kein Engel kommt vorbei früh am Morgen und serviert mir das Frühstück und füttert mir mein Müsli. Ja, muss ich immer noch selbst zum Mund führen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Du musst es in dich aufnehmen. Und was für eine Freude, was für eine Lust auch, dieses Wort in sich aufzunehmen. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festigen wird bis ans Ende. Also er lässt uns nicht alleine in unserem Wachstum. Er wird uns festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Alle, die sich bislang Sorgen gemacht haben, wie wird das wohl sein bei der Entrückung? Bin ich dabei? Bin ich dabei, wenn der Herr kommt am Tag des Herrn? Macht dir keine Sorgen. Er ist es, heißt es hier, der euch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid. Das ist genug, untadelig. Das heißt, egal ob du so heimgehst zum Herrn oder ob du entrückt wirst oder wie auch immer, du wirst als untadelig erfunden werden. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Um die Berufung anzunehmen, brauchen wir Gottes Wort. Warum brauchen wir Gottes Wort? Weil Glaube aus dem Hören von Gottes Wort kommt. Das heißt, ich soll glauben, dass ich berufen bin. Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort, Römer 10, 17. Und deswegen hier Johannes 1, haben wir ja schon gehört, und aus Jesaja 55, wo es heißt, und da sehen wir die Wirkungsweise von Gottes Wort, so wird mein Wort sein, spricht der Herr, das aus meinem Munde hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt. Also alles, was du tun musst, ist das Wort in dich aufnehmen und dann arbeitet dieses Wort in dir oder auch durch dich in deiner Umgebung und das Wort bewirkt, was Gott gefällt. Wir kennen das Gleichnis vom Sämann. Das Saatgut ist das Wort Gottes. Der Sämann geht aus und sät das Wort. Und dann irgendwann wächst der Halm und die Blätter und die Frucht, die volle Frucht und dann kommt die Ernte. Alles kommt aus diesem Saatgut. Frucht kommt nur aus Saatgut. Das ist wie im Natürlichen. Kein Saatgut, keine Frucht. Sähst du bewusst Gottes Wort in dein Herz? Mach das. Lies das Wort Gottes, lies es laut. Bete es laut. Denke darüber nach. Fang ein neues Heft an und schreib dir Bibelstellen thematisch zusammen, damit dein Sinn erneuert wird nach dem Wort Gottes. Also nimm das Wort in dich auf, denn das Wort wird bewirken, nicht du wirst bewirken. Mein Wort, es bewirkt, was mir gefällt und führt aus. Das Wort führt aus. Und wenn du vom Wort bewegt bist, wenn das Wort dich treibt, wenn du erfüllt bist vom Wort Gottes, was sagt denn Jesus? Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und wenn ich manchen Leuten so zuhöre, da kommt kaum ein Wort Gottes raus. Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen und Bibelverse vor uns her zitieren. Das ist nicht gemeint. Aber ab und zu sollte schon Gottes Wort rauskommen. Das Wort bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Und wie dieses Wort wirkt, darauf will ich ganz kurz eingehen. Das ist der Mensch, Geist, Seele und Körper. Und jetzt, wie wirkt Gott da mit uns zusammen? Ich werde das gern bei anderer Gelegenheit vertiefen, aber nur mal, damit wir verstehen, wie der Herr da mit uns zusammenarbeitet. So, der Mensch, Körper, Seele, Geist. Und hier der große Punkt, das ist Jesus, der im Geist wohnt. Jesus oder im Herzen wohnt. Geist und Herz wird in der Bibel identisch austauschbar verwendet. Ziemlich, auf jeden Fall. So, das ist dein innerer Mensch, dein innerstes Wesen, das Herz. Da wohnt Jesus drin. Und ganz kurz erklärt, was sind Körper, Seele und Geist? Weil es auch da manchmal Ungewissheiten gibt, was ist denn der Geist? Und im deutschen Sprachgebrauch wird Geist oft verwendet für Verstand. Das ist falsch. Der Geist ist nicht der Verstand. Der Geist ist dein innerstes Wesen. Und ich erkläre es mal so. Mit dem Körper habe ich Kontakt zur körperlichen Welt. Mit der Seele habe ich Kontakt zur seelischen Welt. Was ist die Seele? Im Griechischen Psyche, das ist das Denken, das Fühlen und das Wollen. Das macht die Seele aus. Mit der Seele habe ich Kontakt zur seelischen Welt. Wenn ich sage, ich verstehe dich, dann ist da eine Verbindung über den Verstand. Okay? Wenn ich sage, ich mag dich, dann ist da eine emotionale Verbindung. Wenn ich sage, komm, ich will das Gleiche wie du, lass uns was unternehmen, dann ist eine Verbindung auf der Willensebene da. Also auf der seelischen, die Seele hat Kontakt auf der seelischen Ebene. Und der Geist hat Kontakt auf der geistlichen Ebene oder Fremdwort auf der spirituellen Ebene. Im Englischen Spirit, im Lateinischen Spiritus. Gott ist ein Geist, sagt Jesus, Johannes 4. Gott ist ein Geist. Viele versuchen, Gott auf der seelischen Ebene zu begegnen. Oder sie wünschen sich irgendwie seine Manifestation in der Art und Weise, dass sie es körperlich spüren, praktisch als Beleg dafür, als Beweis dafür, dass er da ist. Gott kann das tun. Er macht das ja auch manchmal. Aber das ist nicht seine bevorzugte Kontaktaufnahme mit uns auf der körperlichen Ebene. Sondern Gott begegnet uns in unserem Geist. Warum? Weil unser Geist wiedergeboren ist. Da wohnt Jesus drin. Da wohnt der Heilige Geist drin. Er kommuniziert mit uns in unserem Geist. Und da sind wir wieder beim Wort Gottes, denn sein Wort ist Geist und Leben. Und hier ganz kurz von der Wirkungsweise her, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dieser Mensch hier, der ist in Christus. Neues ist geworden. Jesus wohnt im Herzen. Das ist der Anfang des Glaubens, wenn Jesus in dein Herz kommt. Und dann geht's aber weiter. Da heißt es hier in Petrus, 1. Petrus 1,9, so erlangt ihr das Endziel eures Glaubens. Das ist ein Unterschied zwischen Anfang und Ende. Das wissen wir schon. Der Anfang ist, wenn Jesus in dein Herz kommt. Das Endziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Das ist der seelische Bereich. Deine Gedanken müssen erneuert werden. Römer Kapitel 12, Vers 2. Erneuert euren Sinn, euer Denken, damit ihr wisst, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Dein Denken muss erneuert werden, damit du dem Bild von Jesus gleich wirst. Wenn dein Denken verändert wird, werden deine Gefühle verändert, wird dein Wille verändert, weil du neue Entscheidungen triffst, wenn dein Denken verändert ist. Vorher hast du fleischliche Entscheidungen getroffen, weil du noch gedacht hast, wie die Menschen in der Welt. Finde ich cool, mache ich. Okay, ja, so kann man auch leben. Also, das ist das Endziel des Glaubens, die Erneuerung der Seele. Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Ganz kleiner Diskurs. Zum Glauben. Glaube und Berufung. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 4, wo es heißt, wir sollen mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen, also ohne Furcht. Erstens, Gott kennt dich sowieso durch und durch. Er weiß schon längst, was passiert ist. Er weiß, wo du strauchelst, wo du nicht vorankommst, wo du ihm widerstehst. wo du übertrittst, wo du ihm widerstehst und sündigst, weiß er alles. So, es hat also keinen Wert, rumzuschleichen um den Thron Gottes. Also Schleichen ist überhaupt nicht drin im Wort Gottes. Irgendwie rumzuschleichen um den Thron Gottes. Nein, kommt mit Freimütigkeit zum Thron Gottes. Muss glauben, dass er ist. Gott ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner. Erwarte jedes Mal, wenn du mit Gott sprichst, dass er ein Belohner ist. Kein Lehrmeister. Und jetzt noch ein praktisches Beispiel von einer gelebten Berufung und dann bin ich für heute durch. Und zwar 1. Samuel Kapitel 13, Vers 9 folgende. Das Volk Israel, die ja auch eine Berufung hatten und die an vielen Stellen nicht in ihrer Berufung gelebt haben. Und wieder mal waren die Feinde eingefallen ins Land. Diesmal waren es die Midianiter, anderes Mal waren es die Philister. Immer wieder, weil das Volk Israel ungehorsam war, kamen die Feinde ins Land, haben sie schwer unterdrückt. Und da saßen also die Midianiter dort im Land Israel wie die Made im Speck. Und sie haben Israel ausbluten lassen. Es ging Israel furchtbar elend in dieser Zeit, wie so oft. Und dann lesen wir hier, wie der Feind vorgegangen ist. Und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister waren es nicht, die Midianiter, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und es geschah am Tag des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Und so kommt mir manchmal die Gemeinde heute vor. Wie das Volk Israel. Da ist eine Armee, da ist das Volk Israel, da ist der Feind. Und die Armee, also das Volk Gottes, sie sind eigentlich bereit zu kämpfen, aber sie haben weder Schwert noch Speer. Sie sind unbewaffnet. Unbewaffnet werden wir gegen den Feind, mit dem wir es zu tun haben, keine Chance haben. Es ist töricht, das irgendwie klein zu reden. Unser Feind ist gefährlich und er zerrt Menschen in die ewige Verdammnis, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Es ist ein grausamer Kampf, der da stattfindet. Viel brutaler als der Krieg in Gaza oder in der Ukraine. Und geht die ganze Zeit, seit Tausenden von Jahren. Und Gott sehnt sich nach nichts mehr als nach der Errettung aller Menschen. Und jetzt spricht er zu seinem Volk und sagt, macht euch auf. Zieht in den Kampf. Ergreift die Waffen des Lichtes. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Wenn es keinen Kampf gäbe, bräuchten wir auch keine Waffenrüstung. Und so war das nur Jonathan und Saul. Die beiden waren bewaffnet. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ich mach's so schnell wie möglich. Also es war die Situation, Armee der Philister auf der einen Seite, Armee der Israeliten auf der anderen Seite. Jonathan, der Sohn Sauls, also der Prinz, kann man sagen, der Königssohn, der war mit seinem Waffenträger unterwegs und die waren auf einer vorgelagerten Felsenzinne. Und gegenüber, auf der anderen Felsenzinne, da waren Vorposten der Philister. Und die lagen sich da gegenüber und haben abgewartet, wer macht den ersten Fehler, wer wagt einen Angriff, wer wagt sich aus der Deckung. Und so hat man also abgewartet. Und Jonathan, der Freund von David übrigens, so von daher auch einer, der mit dem Wort Gottes und mit dem Herrn gut unterwegs war, Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der mit ihm zusammen war, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Das ist doch mal ein guter Ansatz, ne? Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und ich denke, von dieser Annahme können wir immer ausgehen. Vielleicht möchte der Herr was für uns tun. Und ja nicht nur für uns. In dem Fall war es natürlich Jonathan und sein Waffenträger, die betroffen waren. Aber wir könnten auch vielleicht sagen, vielleicht möchte was der Herr für dich tun. Sag, komm, lass mich für dich beten. Vielleicht möchte der Herr etwas für dich tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu retten. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Geh nur hin, siehe, ich bin bei dir in allem, was du vorhast. Und jetzt kommt der Plan. Und es ist zu beachten, was da vor sich geht. Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen. Also hat er sich selbst ausgedacht, okay? Wir lesen nicht, dass ein Prophet geschwind um die Ecke kam und irgendwie sagte, so spricht der Herr, Jonathan, hör gut zu, so müsst ihr es machen. Oder dass er irgendwie ein Wort vom Herrn empfangen hat. Oder sie haben 5-Minuten-Fasten eingelegt, nichts dergleichen. Jonathan sagte, sie, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind. Und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, das soll uns zum Zeichen sein. Und wenn du das Kapitel lesen würdest von Anfang an, den ersten Vers, da lesen wir an einem Tag. Also es war irgendein Tag, es war nicht mal Sonntag. Okay, es war irgendein Tag. Irgendein Tag, wo Jonathan die Initiative ergriffen hat und hat gesagt, hey, komm, Gott ist da, wir kennen unseren Herrn, wir wissen, er ist ein mächtiger Gott und vielleicht will der Herr was für uns tun, lass uns rübergehen zu den Posten dieser Philister. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Und wenn du die Geschichte zu Ende liest, so die Philister haben dann gesagt, hey, kommt mal rüber, dann wollen wir euch mal zeigen, wo es lang geht, ja, wo der Battle den Most holt. So, und dann sagte der Jonathan zu den Waffenträgern, das war das Signalwort. Sie haben gesagt, kommt rüber. Und sie gingen rüber und sind dann die Felszinne hinaufgeklettert, zu zweit, auf Händen und Füßen, denn die Waffen auch noch irgendwo verstaut. Und als sie oben ankamen, haben sie diesen Vorposten der Feinde geschlagen. 20 Mann auf einen Streich. Das ist schon eine Kunst, wenn du den Berg hochkletterst und dann noch deine Waffen sortieren musst und dann stehen da oben 20 Feinde und du kommst zu zweit. Also es war allerhand, was Jonathan und sein Waffenträger da geleistet haben. Auf welcher Grundlage? Weil sie ihren Gott kannten. Es war alles. Es war kein besonderer Tag, kein Aufruf vom Herrn, kein Marschbefehl, kein prophetisches Wort. Nichts dergleichen, sondern einfach nur, weil Jonathan sagte, der Herr kann er retten durch viele oder durch wenige. Halleluja. Wow. So ist der Herr. Also etwas mehr Mut, liebe Freunde. Ja. Und sagt, aber ich kann das nicht. Doch, du kannst. Warum? Weil du reich gemacht bist. In allem Wort, in aller Erkenntnis, in aller Gnade. Du bist ausgerüstet, das ist alles in dir drin. Nur mit deiner Ängstlichkeit verbaust du manche Gelegenheiten Gottes, weil du die Angst regieren lässt. Und das hat natürlich gar nichts mit dem zu tun, wo der Herr uns erwartet, nämlich dass wir treu sind unserer Berufung. Amen. Er erwartet, dass wir gehorsam sind. Treu heißt gehorsam. Und das soll uns hier zum Vorbild sein. Und wir wissen ja auch, wer uns ruft, und damit schließe ich jetzt ab. Jesaja Kapitel 6, wo der Prophet Jesaja von Gott gerufen wird und wo wir die Situation aus der Perspektive Gottes sehen. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Heute Morgen sind wir hier viele. Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Amen.